Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Kunstaffine Pariserinnen und Pariser müssen gerade auf das im Umbau befindliche Centre Pompidou verzichten. Ob die Fondation Cartier, die in wenigen Tagen in der Nähe des Louvre eröffnet, das kompensieren kann, wird sich noch zeigen. Architektonisch auf jeden Fall ungewöhnlich. Wir machen hier bei Fazit schon mal einen ersten Besuch. Das MoMA in New York widmet der Künstlerin Ruth Sava eine große Retrospektive. Insofern spannend, als ihre Biografie mit einem dunklen Kapitel der US-amerikanischen Geschichte zu tun hat. Und wir schauen hier bei Fazit noch einmal nach Klütz, das Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, das durch die Ausladung von Michel Friedmann vor einigen Wochen überregionale Schlagzeilen machte. Jetzt will die Stadt sich vom Literaturhausleiter Oliver Hinz trennen. Der hat heute hier im Interview noch mal deutlicher denn je betont, hinter dieser Ausladung stecke nach seiner Lesart Antisemitismus.
Er ist ausgeladen worden, aus meiner Sicht ganz klar, weil Antisemitismus im Hintergrund steht. Eine Mitarbeiterin des Literaturhauses hat sich klar diesbezüglich mir gegenüber geäußert, hat sich klar positioniert und gesagt, solange sie in diesem Haus arbeite, würde Friedmann dort nicht lesen. Die Kostenargumentation habe ich in den letzten 4 Wochen gebetsmühlenartig wiederholend widerlegt. Ich habe eine Kostenkalkulation auf den Tisch gelegt. Diese Kostenkalkulation liegt in Schriftform vor. Und wenn man den Interviews des Bürgermeisters zuhört, insbesondere in dem ersten Fernsehinterview, dann sagt er dort ja auch ganz deutlich, naja, okay, das wird halt Drittmittel finanziert, aber auch das sind ja öffentliche Gelder. Und diesen Satz lässt er ja einfach im Raum stehen. Und er ist interpretationsfähig. Ich interpretiere ihn so, dass man mit öffentlichen Geldern jemanden wie Herrn Friedmann nicht finanzieren kann.
Soweit Oliver Hinz, Leiter des Literaturhauses in Klütz. Viele dort sehen das ganz anders. Und wir hören gleich hier bei Fazit nochmal eine Stimme aus dem Stadtrat. Vor einigen Wochen kam es in der norddeutschen Stadt Klütz zum Eklat, als Michel Friedmann zu einer Lesung im dortigen Literaturhaus ausgeladen wurde. Aussagen zu den Hintergründen blieben diffus und widersprüchlich, zu hohes Honorar, Friedmanns Vergangenheit, Angst vor antisemitischen Protesten. Klar hätte den Entscheidern in der Stadt schon sein können, dass die Ausladung eines jüdischen Publizisten, der sich lautstark gegen rechte Strömungen positioniert, folgenreich sein würde, und zwar nicht nur für die direkt Agierenden, sondern für den Ruf des gesamten Städtchens. Infolge dieses Skandals trat der Bürgermeister zurück, jetzt aber auch der Leiter des Literaturhauses, der die Ausladung öffentlich gemacht hatte. Wir haben dazu auch hier bei Fazit berichtet. Hannes Palm ist Hotelier und Mitglied der Stadtvertretung für die UWG, die Unabhängige Wählergemeinschaft, und mit ihm habe ich vor der Sendung sprechen können. Guten Abend, Herr Palm.
Guten Abend, Frau Schwarz.
So richtig äußern zu dieser Sache mit der Friedmann-Ausladung möchte sich ja kaum jemand in Klütz. Warum sind Sie, Herr Palm, denn jetzt eigentlich willens, mit uns zu reden?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil wir natürlich von Anfang an gemerkt haben, welche Dynamik der ganze Prozess oder wie Sie es genannt haben, Skandal irgendwie haben kann und was da verzerrt wird. Und eins kann ich schon sagen, von Anfang an ging sämtliche Berichterstattung in eine völlig gegensätzliche Richtung dessen, wie ich Klütz kenne, wie ich hier lebe und mich umtreibe und auch meine Mitbürger, mein Umfeld. Da lief das völlig konträr. Und das macht es natürlich schwer, sich irgendwie zu äußern, gerade in einer sensiblen Debatte, wo mit Antisemitismus und Radikalitätsvorwürfen um sich geworfen wird, ist es schwierig, Nuancen mit reinzubringen. Und jetzt sehen wir eigentlich immer hauptsächlich den Blick nach vorne. Wie kriegen wir Klütz wieder so dargestellt, wie es ist, wie wir es erleben als bunte, weltoffene Stadt? Und das wird uns noch ein Weilchen begleiten. Leiten diese Aufgabe.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Berichterstattung. Wie haben Sie die denn wahrgenommen?
Also hier vor Ort haben wir das ganz, ganz, ganz große Glück, und da sind wir untereinander unfassbar stolz drauf, dass wir keine AfD in der Stadtvertretung haben. Und ich habe auch von keinem Stadtvertreter auch nur ansatzweise antidemokratische und antisemitische Vorwürfe gehört oder irgendwas dergleichen. Das halten wir sehr hoch, da sind wir auch jeden Tag sehr stolz drum, weil das gerade keine Selbstverständlichkeit ist. Dessen sind wir uns voll und ganz bewusst. Und wenn dann sofort mit den ersten Beiträgen diese Debatte aufgemacht wird, fragt man sich schon, wo kommt das her? Wie kommt so eine Nuance überhaupt mit rein in die Debatte? Und davon haben wir uns von vornherein ganz deutlich distanziert, was trotzdem nicht gereicht hat.
Ich kann mich erinnern, dass wir doch versucht haben, sehr, sehr sorgfältig genau hinzuschauen, was jetzt dort in Klütz an Fakten vorliegt. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir sehr genau unterschieden haben, dass es in Klütz keine AfD-Vertretung gibt im Stadtrat, dass es aber eben doch diese Zahl von 40% gibt von AfD-Wählern und Wählerinnen bei der Bundestagswahl. Also man kann ja auch nicht verschweigen, was da ist. Aber es ist natürlich klar, dass angemessener und solider Journalismus ganz genau hinguckt und alle befragt, die Teil dieser Thematik sind. So haben Sie das aber nicht empfunden, ja?
Wir sind, so sehr ich Klütz natürlich auch als absolut herausragenden, besonderen Ort sehe, sind wir nicht losgelöst von Landespolitik, von Bundespolitik oder Europapolitik. Also auch da die 40% sind absolut nicht zu leugnen, ohne Frage. Das ist aber kein Klütz-spezielles Thema. Und da wurde auch früh schon von einem Nazikraft und dergleichen geredet, was faktisch einfach nicht stimmt. Wieso sollte sich eine Stadt selbst ein Literaturhaus Uwe Jonsson geben? Das wurde nicht von außen installiert, sondern das hat die Stadt sich selbst gegeben, weil der Autor hier über die Stadt, über sein Jericho berichtet hat. Das heißt, es wird schon seit 20 Jahren dieses Literaturhaus hier betrieben, erfolgreich betrieben als Leuchtturm für diese ganze Geschichte. Und auch in der Flüchtlingsdebatte vor 2 Jahren war unser Bürgermeister mit Rücksprache der Stadtvertretung natürlich der einzige Bürgermeister, der in der ganzen Debatte um UPAL, Flüchtlingsunterkünfte, der Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, während alle anderen sich weggeduckt haben. Hat mit den anderen nichts zu tun, aber da haben wir uns mit positioniert. Und in Klütz selbst gibt es schon seit zum 11. Mal jetzt eine Kulturnacht. Es gibt Pfingstoffen, es gibt alles Mögliche. Also Klütz beweist schon seit 30 Jahren, dass es bunt und weltoffen und höchst demokratisch ist. Und jetzt haben wir einen einzigen Aspekt, der als antidemokratisch, antisemitisch irgendwie propagiert wird, der, wenn man mal kurz einen Tag zuvor und einen Tag danach guckt, überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Sie haben ja gesagt, wir müssen in die Zukunft gucken und da muss man dann vielleicht auch gucken, wie es beim nächsten Mal besser läuft, weil ich sag mal, gucke ich mir diesen Fall von außen an, finde ich, ist er ja gar nicht so schlecht gelaufen. Ja? Jemand wird ausgeladen, jemand empört sich darüber, macht das Thema öffentlich und eine Diskussion beginnt. Jeder darf in dieser Diskussion zu Wort kommen. Ich erinnere mich, dass die Schriftstellervereinigung Pen Berlin ja sogar zu einer öffentlichen Kundgebung in Klütz eingeladen hat und jeder, wirklich jeder durfte seine Meinung ins Mikrofon sagen. Das ist doch eigentlich eine Form der hochdemokratischen öffentlichen Aushandlung. Also ist es am Ende der große Fehler der medialen Berichterstattung? Also sind wir schuld oder was ist da jetzt eigentlich Ihrer Meinung nach schiefgelaufen?
Die Schuldfrage braucht man, glaube ich, bei dem ganzen Thema überhaupt gar nicht mehr aufmachen. Da ist wirklich der Blick nach vorne, indem man das Gespräch sucht und zwar unaufgeregt. Und es ist natürlich deutlich schwieriger, wenn man unter einem Brennglas sitzt, gerade, und das möchte ich auch gerne nochmal betonen, als ehrenamtlicher Politiker hier vor Ort. Ich weiß nicht, welche Motivation jetzt jemand hat, der sich für die Demokratie einsetzen möchte und jetzt sich als Bürgermeisterkandidat, das ist erstmal unsere größte Baustelle, einen Bürgermeister zu finden, wenn man sich als ehrenamtlicher Mensch hier vor Ort engagieren möchte, wird man dann immer diesem Brennglas ausgesetzt sein. Also da wird es eine wichtigere Debatte sein, jetzt einen Bürgermeister zu finden, der sich aufstellen lässt und das neben vielleicht Beruf, neben Familie oder sowas noch mit auf sich nimmt. Die Frage ist natürlich, ob jede Diskussion immer unter diesem öffentlichen Brennglas geführt werden sollte oder ob es nicht sinnvoller ist, die Echauffiertheit vis-à-vis zu klären.
Mhm. Und da sprechen Sie jetzt den Oliver Hinz an, den Leiter des Literaturhauses.
Das ist in der ganzen Debatte alles, was sich öffentlich ausgetragen hat. Ne? Aber auch da muss es immer sofort der Weg zur Presse sein. Das hat vielleicht in letzter Instanz immer seine Berechtigung. Aber man darf auch gerne vis-à-vis streiten. Es fehlt die Debatte auf der Straße, dass man sich trifft, dass man sich auseinandersetzt, dass man mal wieder vor die Tür geht und in diesem Rahmen das streitet und nicht alles über die Presse oder Social Media austrägt, was immer eine Dynamik hat, die niemand möchte. Und die Frage stellt sich auch in dieser ganzen Debatte, wem nützt es und war es das wert?
So, jetzt gibt es diesen vakanten Bürgermeisterposten, aber es gibt ja jetzt auch noch einen demnächst vakanten Posten des Uwe Jonsson-Hauses, des Literaturhauses. Denken Sie, es wird schwierig, dafür einen Ersatz zu finden?
Das kann ich nicht abschätzen. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit das jetzt als Makel ist, aber das Literaturhaus so groß wie möglich zu gestalten, ist natürlich ein absoluter Traum. Und das Literaturhaus mit derselben Öffentlichkeit und Reichweite, wie wir es jetzt gerade haben, nur mit deutlich mit positiveren Inhalten in die Republik und in die Welt hinauszutragen, wäre natürlich ein Schatz. Und wer sich das zutraut und wer das möchte, findet hier auf jeden Fall ja eine unfassbar gute Basis, weil dieses Literaturhaus leistet sich eine Kleinstadt, die mit unfassbar viel Charme da auch bei Autoren punkten kann, was man jetzt letztes auch gesehen hat. Und eine Anmerkung habe ich noch dazu von Björn Berg, dem Leiter des Agrarmuseums, habe ich einmal gelesen, der ein Buch geschrieben: Schön ist, was man mit Liebe betrachtet. Und mir hat bei vielen Punkten oder ich hätte mir an vielen Stellen in dieser ganzen Debatte und der Berichterstattung vielleicht ein Quäntchen mehr, ja, den Willen zur Liebe gewünscht, dass man guckt, okay, was war denn da jetzt wirklich los oder wie es passiert und da nachzufragen, bevor mit Floskeln um sich geworfen wird. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt Clues mit Liebe betrachten, man findet das auch so schön, wenn man es nüchtern betrachtet.
Herr Palm, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Frau Schwarz, Dankeschön.
Dass Luxusmarken nicht nur High Fashion produzieren, sondern auch eigene Kunststiftungen gründen, das ist ein Phänomen der letzten Jahrzehnte. Prada, Louis Vuitton oder auch Cartier haben Privatmuseen, die längst auf der Sightseeing-Liste der Stadttouristen stehen, zumal es sich meistens um aufregende Star-Architekturen handelt. Jetzt ist die von Chris Dercon geleitete Fondation Cartier vom 14. Arrondissement direkt ins Herz der Stadt Paris gezogen, in einen Gebäudekomplex aus dem 19. Jahrhundert, aber umgebaut von keinem Geringeren als dem Architekten Jean Nouvel. Bettina Kaps war für Fazit dort.
Schräg gegenüber dem Louvre-Museum und nur 10 Fußminuten vom luxuriösen Schmuck- und Uhrenhersteller Cartier entfernt, befindet sich jetzt die Fondation Cartier. Ein Gebäude im klassischen Hausmannstil. Hohe Arkaden, 3 Stockwerke und ein Obergeschoss aus grauem Zink. Schlicht und imposant zugleich. Es lohnt sich, den Block zu umrunden. Durch die hohen Fenster sieht man viele Exponate auf verschiedene Ebenen installiert. Im Museum selbst ist es umgekehrt. Passanten, Busse, Radfahrer, die Stadt ist omnipräsent. Genau so soll es sein, sagt Generaldirektor Chris Dercon.
Es ist kein Mausoleum, es ist kein Bunker und wir haben sogar einen Dialog. Und das haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass man in die Räume vom Louvre, dass man für nichts die römische und griechische Skulptur angucken kann. Aber was wunderbar ist, dass es wirklich ein Machine for Viewing ist. Es ist eine Maschine, um Dinge zu sehen. Es ist wirklich wie eine Kamera.
Maschine zum Sehen, so hat Jean Nouvel das Ausstellungshaus genannt. Der Star-Architekt begleitet die Fondation Cartier seit ihrer Gründung vor 41 Jahren und hat schon ihr vorheriges Gebäude am Boulevard Raspail erbaut. Einen gläsernen Kasten inmitten eines verwilderten Gartens. Auch dort verschwammen innen und außen. Diesmal hat er ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1855 komplett erneuert. Ursprünglich war es ein Hotel mit 1200 Zimmern, dann ein Kaufhaus und zuletzt ein Ort für Antiquitätenhändler.
Und wir haben natürlich wahnsinnig Glück gehabt, dass Le Louvre des Antiquaires das Gebäude innen völlig ruiniert hat. Das bedeutet, Jean Nouvel hatte die freie Hand, um diese Maschine zu bauen, mit dieser Plattform.
Der Architekt hat das Gebäude völlig ausgehöhlt. Wo früher Lichthöfe waren, hat er große Glasdächer eingezogen. Diese können teilweise oder komplett verdunkelt werden. Die Böden von 5 großen Ausstellungsflächen sind mobil. Sie können bis zum Untergeschoss gesenkt werden, wodurch eine Deckenhöhe von 11 Metern entsteht. Eine Ingenieursleistung. Das raffinierte Hebesystem mit Drahtseilen und Flaschenzügen ist sichtbar. Die Seile können sogar berührt werden. Das sei typisch für Jean Nouvel, sagt Esther Descamps, eine Mediatorin der Stiftung.
Die Maschinerie freilegen, sie ja nicht verstecken. Diese Metallträger hier haben Löcher. Da kann die Plattform jeweils verankert werden. Es dauert nur 20 Minuten, um sie von ganz unten nach ganz oben zu verschieben. Von einer Ausstellung zur nächsten ist also ein reibungsloser Wechsel möglich.
Die Eröffnungsschau heißt Exposition Générale. Sie zeigt, wie vielfältig die Cartier-Stiftung arbeitet. Hier stehen und hängen Werke von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern, neben Arbeiten von völlig Unbekannten, beispielsweise aus dem Amazonasgebiet. Manche waren bei der Vorbesichtigung anwesend, auch der italienische Plastiker Giuseppe Pennone.
Die Idee, das Museum als Maschine zu entwerfen, ist sehr interessant. Es erinnert mich an Centre Pompidou, dessen Architekt Renzo Piano wollte eine Fabrik bauen. Jetzt haben wir also die Maschinen dazu. Das neue Gebäude fügt sich wunderbar in die Stadt ein, ihren Geist, ihre Lebendigkeit. Die Räume können für jede Ausstellung verändert werden. Das ist einzigartig. Ich kenne keinen vergleichbaren Ort.
Und was erhofft sich Generaldirektor Chris Dercon von dem Umzug?
Das Publikum Boulevard Raspail, weil es nicht so mit in die Stadt lag, habe ich erfahren, ab und zu wie eine Kirche mit unglaublich viel Gläubigen, eine Familie. Jetzt wissen wir sind sicher, dass die Familie bleibt, aber 80% von unseres neuen Publikums kennen wir ganz und gar nicht. Das bedeutet, dass man viel mehr pädagogische Arbeit liefern muss. Das bedeutet auch, dass man immer wieder erklären muss, weil unsere Sammlung, unsere Ausstellungen sind nicht die einfachste, weil wir sammeln und wir zeigen Dinge zwischen die Disziplinen.
Also Schnittstellen zwischen Kunst, Design, Architektur, Fotografie, Film, Textilien, Keramik und vielem mehr. Auf kleinstem Raum zwischen dem Louvre, der Collection Pinault und dem Centre Pompidou hat Paris jetzt ein neues Highlight. Der Besuch lohnt sich für die Architektur und für eine Sammlung, die immer wieder überrascht.
Vor allem zur Zeit, wo das Centre Pompidou in Paris geschlossen ist. Bettina Kaps über eine andere neue Museumsmaschine, allerdings ganz privat, die mitten in Paris neu eröffnete oder noch zu eröffnende Fondation Cartier. Ab 25. Oktober ist sie offen für die Öffentlichkeit. Das Schweizerische Architekturmuseum in Basel ist die führende Institution im Land zur Vermittlung von Architektur. Wurde in den letzten 10 Jahren von Andreas Rubi geleitet, der aber Ende des Jahres aufhört. Den Posten wird Adam Szymczyk übernehmen, der in der Kunstwelt kein Unbekannter ist. Er war künstlerischer Leiter der Documenta 14, die neben Kassel auch Athen als Austragungsort hatte. Danach klaffte dann ein großes Loch in der Kasse, das man ihm anhaftete. Jetzt kehrt er nach Basel zurück, wo er schon mal Leiter der Kunsthalle war. Eine interessante Personalie auf jeden Fall, denn in der Architektenwelt hatte man wohl damit gerechnet, dass das Haus jemand leiten würde, der noch näher an der Architektur dran ist. Laura Hellina Wurtes im Studio, wie kommt es denn zu dieser Wahl?
Also Andreas Rubi ist eben auf eigenen Wunsch gegangen, im März bereits, daraufhin ist eine Findungskommission eingesetzt worden und 58 Bewerberinnen haben sich gemeldet, unter ihnen eben Adam Szymczyk, der eben diese Kommission offensichtlich überzeugt hat. Es wird irgendwie gesagt, dass er durch eine poetische und gleichzeitig theoretisch fundierte Reflexion der Architektur überzeugen konnte und die Findungskommission vollumfänglich überzeugen konnte. Und das ist ja immer so ein bisschen Sprech dafür, dass man sich sehr einig war, was wie gesagt auch überraschend ist. Adam Szymczyk ist ja eben kein Unbekannter in Basel, was wahrscheinlich auch in die Karten gespielt hat.
Inwiefern?
Wie gesagt, von 2003 bis 2014 eben Leiter der Kunsthalle Basel. Dazu muss man wissen, die Kunsthalle Basel und das Schweizerische Architekturmuseum teilen sich ein Haus. Also man geht, es ist ein großes, herrschaftliches Gebäude und man geht so eine Treppe hoch und geht eigentlich, wenn man weiter geradeaus geht, in die Kunsthalle hinein. Und man muss es ein bisschen wissen, dass auf der rechten Seite das Architekturmuseum ist. Das heißt, viele Leute, die eigentlich vielleicht für die Kunst kommen, stolpern dann manchmal eben auch ins Architekturmuseum. Umgedreht passiert das sicherlich auch. Allerdings kommen bekanntermaßen dann doch mehr Leute für die Kunst. Ja. Gleichzeitig ist er extrem gut vernetzt in Basel. Er hat mit Elena Filipowitsch, die nach ihm die Kunsthalle Basel geleitet hat und jetzt das Kunstmuseum leitet, die 5. Berlin-Biennale 2008 kuratiert, kennt also irgendwie auch die wichtigen Player in der Stadt.
Architekturmuseen gibt es ja viel weniger als die üblichen Kunstmuseen und da wirken ja doch üblicherweise auch Menschen, deren, ich sage jetzt mal, Kernkompetenz die Architektur ist. Zum Beispiel ja auch Szymczyks Vorgänger Andreas Rubi. Also insofern ist es schon eine Überraschung.
Es ist auf jeden Fall eine Überraschung. Es gibt sicherlich auch ganz viel, was man daran kritisieren kann. Ich glaube aber, es ist viel interessanter, sich anzugucken, was ist daran vielleicht eine Chance oder was ist daran vielleicht auch ja hoffnungsvoll sogar. Also denn Adam Szymczyk hat sich mit Gegenwartskunst beschäftigt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, in hohen und großen Institutionen, mit großen Budgets, mit denen er auch umgehen kann. Dieser Documenta-Skandal ist ja nun bekanntermaßen auch aufgearbeitet, dass man ihm das nicht so anhaften konnte, diesen schlechten Umgang mit dem Budget. Und demnach glaube ich, ja, es ist wesentlich interessanter, sich anzugucken, was kann uns das sagen. Und die Findungskommission hat eben unter anderem gesagt, dass sie sich für ihn entschieden hat, weil er Architektur als kulturelle Praxis betrachtet. Und vielleicht müssen wir das allgemein viel, viel mehr tun. Denn das bemerkt man immer wieder, gerade wenn es um die Eindämmung der Klimakrise geht, der Bau und Erhalt von Gebäuden macht, das sagt man immer sehr gebetsmühlenartig, 40% des globalen CO2-Ausstoßes aus. Das ist also etwas, was nicht nur eine Architekturnische was angeht, was nicht nur eine Handvoll Leuten, die in schwarzen Rollkragenpullovern irgendwie große Diskurse führen, angeht, sondern eben eigentlich alle. Und da ist vielleicht ein Kurator, der sich mit Gegenwartskunst befasst, besser, weil der vielleicht auch nochmal ja, im besten Sinne blauäugiger daran geht. Ich glaube, wenn man so ein kleines Haus auch hat, denn das Schweizerische Architekturmuseum hat eine Modellsammlung, aber jetzt keine riesige eigene Sammlung, dann muss man in dieser Stadt gut vernetzt sein. Man muss wissen, wer was machen kann, damit man in diesem kleinen Haus aufsehenerregende Aufstellungen machen kann, die man eventuell auch stärker noch vernetzt und eben noch viel mehr Leute damit erreichen kann. Das wäre mein positiver Blick auf die Entscheidung.
Und wenn die Jury spricht von Architektur als kultureller Praxis, ist dann damit gemeint, dass es eben nicht nur ums Bauen, ums Neubauen geht, sondern um Alltag, um das Leben in der Architektur, um öffentlichen Raum? Oder was genau ist es eigentlich für eine Aussage?
Dass wir, glaube ich, viel, viel mehr verstehen müssen, dass Architektur gebaute Umwelt ist und dass das uns Menschen komplett beeinflusst. Also unsere psychische, unsere physische Gesundheit. Es gibt Studien, die beweisen, dass wenn man in einem Krankenhaus liegt und auf der rechten Seite ist ein Wald beziehungsweise sind Bäume, ist grün, auf das man blickt, die Heilungschancen wesentlich höher sind, als wenn man auf der anderen Seite liegt, die zur Straße hingeht. Das sind ja komplexe Gedanken, die man, wenn man ein Haus neu baut, erstmal vielleicht gar nicht so bedenkt. Dabei geht es um Stadtplanung, dabei geht es um die Verzahnung von vielleicht Sozialarbeitern auch, Frauen. Also auch wenn man sich Sicherheit in Städten anguckt, über die wir ja jetzt auch sprechen, dass man Architektur als wirklich was viel, viel Komplexeres begreift, als wir bauen ein Haus irgendwo hin und vielleicht kriegen wir das noch klimaneutral hin. Das kann nicht die Antwort auf so eine große Frage sein.
Also wenn sich dann die erste Überraschung gelegt hat zu dieser Wahl Adam Szymczyks, ist das eine gute Entscheidung?
Man muss die Leute ja immer an ihren Taten dann messen. Deswegen muss man sagen, ganz genau kann man es jetzt noch nicht sagen. Man muss sich die ersten Ausstellungen angucken, die er dann schaffen wird. Prinzipiell denke ich aber eigentlich, dass das nicht eine so blöde Entscheidung ist. Ich glaube, wenn man es so betrachtet, dass man den Architekturdiskurs auch öffnen muss und auch auf eine Art und Weise pragmatisch daran geht, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr interessant sein. Und ich bin eigentlich gespannt zu sehen, welche Verzahnungen es da gibt und auch welche Öffnung es da gibt. Und man muss es auch so sehen, es gibt ein wesentlich größeres Interesse an Gegenwartskunst. Wenn man sich die Architekturbiennale versus die Kunstbiennale in Venedig anguckt, dann ist relativ klar, wofür sich die meisten Leute interessieren. Demnach sehe ich eigentlich eher eine Chance für die Architektur da drin, dort jetzt so einen erfahrenen Museumsmann zu haben, einen Mann, der sich mit Institutionen auskennt und hochkarätigen Künstlern gearbeitet hat, der wird das schon gut machen, sage ich jetzt mal.
Danke für das Gespräch.
Sehr gern.
Adam Szymczyk, früher Leiter der Documenta 14 und demnächst Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel.
Er wird Olympiade der Klavierwelt genannt. Jetzt hat der 19. internationale Chopin-Wettbewerb einen Sieger. Der US-Amerikaner Eric Liu setzte sich in Warschau gegen 10 Konkurrenten durch. Ein Traum werde wahr, sagte der 27-Jährige. Der Sieg bei einem der angesehensten und ältesten Klavierwettbewerbe weltweit bringt dem jungen Künstler ein Preisgeld von 60.000 Euro. Den zweiten Platz bekam der Kanadier Kevin Chen. Der dritte Platz ging an die Chinesin Zi Tongwang. Der seit 1927 organisierte Chopin-Wettbewerb wird nur alle 5 Jahre ausgetragen. Seine Bedeutung liegt in der Förderung junger Talente. Pianistinnen und Pianisten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren können sich hier international etablieren. Der Deutsche Theaterpreis der Faust wird alljährlich vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder vergeben. In diesem Jahr erhält das Magdeburger Projekt Exoplanet in diesem Rahmen den Perspektivpreis der Länder. Mit dem Festival habe das Theater Magdeburg ein musikdramatisches Format abseits der gängigen Seh- und Hörgewohnheiten geschaffen, erklärte die Staatskanzlei Sachsen-Anhalts zur Begründung. Der Perspektivpreis der Länder prämiert als Sonderpreis herausragende zukunftsgerichtete Initiativen und Projekte, die modellhaft Perspektiven zur Weiterentwicklung von Theatern und Orchestern aufzeigen. Mit einem KI-generierten Spottvideo antwortete US-Präsident Donald Trump auf die No-King-Proteste gegen ihn vom Wochenende. Dass darin der Song Danger Zone aus dem Film Top Gun läuft, hat den Sänger Kenny Loggins auf den Plan gerufen. Er fordert, dass sein Hit umgehend aus dem Trump-Video entfernt wird. Die Nutzung habe er nicht erlaubt, sagte der 77-Jährige und warf dem Präsidenten vor, die Gesellschaft zu spalten. In dem Video wird Trump als Pilot dargestellt, der Kot über Demonstranten abwirft. Schon in der Vergangenheit haben sich Musiker darüber beschwert, dass Trump ihre Songs etwa für Wahlkampfauftritte nutzt. Darunter waren die Rolling Stones, Elton John und Adele. Ein Generationenwechsel steht in einem der traditionsreichsten Modeunternehmen von Paris an. Nach 37 Jahren ist für die Herrenkollektion von Hermès eine neue Designerin verantwortlich. Künftig wird Grace Wales Bonner die Herrenmode bei Hermès entwerfen. Wales Bonner hatte sich mit ihrem gleichnamigen Label einen Namen gemacht. Inspiration findet die Tochter eines Jamaikaners und einer Engländerin häufig in der schwarzen Diaspora, ob bei afroamerikanischen Universitäten oder der Rastafari-Bewegung. Die 35-Jährige kuratierte bereits eine Kunstausstellung im Museum of Modern Art in New York und hatte eine künstlerische Gastprofessur in Wien inne.
In der Geschichte der USA wurden ganzen Bevölkerungsgruppen im Namen der nationalen Sicherheit immer wieder fundamentale Bürgerrechte entzogen. So zum Beispiel nach dem Kriegseintritt Japans, als Präsident Roosevelt mit einem Federstrich alle Bürger mit japanischen Wurzeln zu potenziellen Saboteuren und Spionen machte. Jahrelang waren mehr als 120.000 Männer, Frauen und Kinder ohne jeden konkreten Beweis in Arbeitslagern interniert. Ein dunkler Flecken in der Geschichte, der nach dem Willen der Trump-Regierung nun auch aus allen Geschichtsbüchern entfernt werden soll. Die Künstlerin Ruth Asawa stammt aus einer dieser japanisch-amerikanischen Familien. Das MoMA in New York widmet ihr jetzt eine Retrospektive. Asawa ist eine der wichtigsten abstrakten Künstlerinnen der neueren US-amerikanischen Kunstgeschichte. Und Andreas Roberts, der war für uns dort im MoMA und hat sich umgesehen.
Es sind lange von der Decke hängende Skulpturen aus miteinander verhakten grauen Drahtschlaufen, die Ruth Asawa bekannt gemacht haben. Wie Insektenkokons hängen sie von der Decke. Erst ganz dünn, dann gewölbt wie geflochtene Sphären, oft mit anderen geometrischen Strukturen wie Kugeln, Trichtern oder konkaven Objekten gefüllt. Alles ist in einem Prozess entstanden, in manchen Fällen über Jahre. Wenn man herausbekommen möchte, wo die Objekte anfangen oder aufhören, sei es so, als versuche man den Beginn einer Möbiusschleife zu bestimmen, erklärt Kuratorin Cara Mains fasziniert.
This idea of the continuous form within a form, which is a shape that begins somewhere made of looped wire.
Es ist die Idee, eine kontinuierliche Form innerhalb einer Form zu schaffen. Es entsteht ein Gebilde aus Draht mit einer kontinuierlichen Oberfläche, das in ein anderes Gebilde übergeht, ohne aufzuhören. Die Außenseite der inneren Kugel wird zur Innenseite der nächsten. Viele Werke in der Ausstellung sind zu einem bedeutenden Beitrag in der Geschichte der abstrakten Skulptur geworden.
I think many of the works contain what has kind of become her most significant contribution to the history of abstract sculpture.
Die Ausstellung bringt mehr als 300 Objekte zusammen, darunter ihre sensationellen Zeichnungen von Blumen, alltäglichen Gegenständen oder ihren Kindern, Papierarbeiten, Aquarelle, Masken, ihre Drucke, ihre öffentlichen Monumente und immer wieder ihre Skulpturen. Doch wer war Ruth Asawa?
Sie
wurde 1926 als Tochter japanischer Einwanderer in Südkalifornien geboren. Ihre Kindheit war geprägt von der Arbeit im Gemüseanbau ihrer Eltern. Wie tausende anderer Menschen japanischer Abstammung wurde sie während des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Verordnung 9066 der Bundesregierung zwangsweise interniert. In einem dieser Lager lernte sie von drei ebenfalls internierten Grafikern der Walt Disney Studios das Zeichnen. Nach dem Krieg wollte sie Lehrerin werden, doch der Staat verweigerte ihr wegen ihrer Herkunft das Examen. Sie ging zum Black Mountain College, einer freien, unabhängigen Kunstakademie in North Carolina, in denen viele während des Krieges aus Deutschland geflüchtete Künstlerinnen und Künstler unterrichteten, die sie mit den Ideen des Bauhaus vertraut machten. Die Idee, sich an die Natur zu orientieren oder sich mit der Leere wohlzufühlen, fanden bei ihr als Kind von zen-buddhistischen Eltern großen Anklang. Ideen wie die Einheit von positivem und negativem Raum in einer Zeichnung zum Beispiel, etwas, das sie aus der Kalligraphie vertraut war. In einer Zeichnung ihres Sohnes deutete sie nur mit seinem Haaransatz seinen ganzen Kopf an. Die Ausstellung ist lose chronologisch aufgebaut und orientiert sich an Themen wie Raum, Material oder philosophischen Konzepten wie, dass alles miteinander verbunden ist oder ihrem Motto Seeing is Doing, Sehen ist Tun. Noch einmal Kuratorin Cara Mains.
Seeing is doing is like a credo for her.
Sehen ist Tun ist wie ein Credo, eine Art Philosophie. Die Vorstellung, dass alles miteinander verbunden ist und dadurch alles verfügbar ist, dass alles erlaubt ist. Und deshalb muss man sich darauf einlassen. Und dieser totale Akt des Schaffens beginnt mit dem Sehen.
If you believe in that total act of making, it begins with seeing.
Und nichts schien ihr dabei zu klein oder gewöhnlich, als dass es nicht ihre ganze Neugier verdient hätte. Als ihr ein Freund eine vertrocknete Wüstenpflanze schenkt und sie sich außerstande sieht, sie abzuzeichnen, kehrt sie zum Draht zurück, diesem, wie sie ihn nennt, dreidimensionalen Strich. Es entsteht eine große Anzahl von Skulpturen, die an Bonsai-Bäume erinnern. Stränge von Draht, die sich in unzählige Zweige und filigrane Verästelungen ausformulieren, wunderschön und geheimnisvoll. Es ist eine besondere Leistung der Ausstellung, Asawas Arbeit immer wieder mit ihren schmerzhaften Kindheitserfahrungen und ihrer daraus entstandenen Lebensphilosophie zu verbinden. So schrieb sie 1948 an ihren späteren Mann Albert Lanier:
Wir alle haben unschuldig unter Intoleranz gelitten. Ich möchte diese Wunden nicht länger pflegen. Ich möchte jetzt Finger verbinden, die von Aluminiumspänen zerschnitten und von Drähten zerkratzt wurden. Ich habe die Angst größtenteils überwunden. Diese Einstellung hat mich dazu gebracht, ein Bürger des Universums zu werden, wodurch ich kleiner werde, als wenn ich zu einer Familie, einer Provinz oder einer Rasse gehören würde. Dann kann ich mich gehen lassen und werde nicht so tödlich von hässlichen Bemerkungen verletzt.
Dem MoMA ist mit Ruth Asawa eine wunderbare Retrospektive gelungen, in der Biografie, Werk und Philosophie nahtlos ineinander fließen, als wären sie selbst Teil einer von ihren wundersamen Skulpturen. Hier wird die Geschichte einer Künstlerin erzählt, die aus widrigsten Umständen zur Galionsfigur einer ganzen Bewegung wurde.
Bis zum 7. Februar ist die Ausstellung mit Werken von Ruth Asawa in MoMA in New York zu sehen. Die Krisen der Welt werden in Kunst und Kultur häufig schon verarbeitet, wenn sie woanders noch gar nicht so richtig greifbar sind. Eigentlich überall im Theater, in der Literatur, in der bildenden Kunst oder auch in der Musik. Auch wenn man die visionäre Kraft dann häufig erst viel später im Rückblick erkennt. Gleichzeitig fühlen sich Kunstorte, Kulturinstitutionen auch verpflichtet, dem Zeitgeschehen direkt ins Auge zu schauen und es mit klugen, ungewöhnlichen Zugängen zu verhandeln. So ist wohl die neue Gesprächsreihe Shifting Grounds des Deutschen Auswandererhauses in Bremen zu verstehen. Auch dort werden Wege gesucht, wie Kunst und Kultur Krisen in kreative Kraft verwandeln. Und am Telefon ist jetzt Judith Zimmermann vom Auswandererhaus in Bremen. Sie hat die Reihe konzipiert. Guten Abend, Frau Zimmermann.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Shifting Grounds, das bezeichnet wohl den Zustand, wenn einer ganzen Gesellschaft der Boden unter den Füßen entgleitet. Wie tasten Sie sich denn mit der Gesprächsreihe daran?
Also vielleicht muss ich ausholen nochmal, was die Motivation zu dieser Reihe war. Es war nämlich einmal wirklich genau dieses Gefühl, wie Sie es beschreiben, also dass sich der Boden, auf dem wir stehen, verändert. Und dann gab es aber eben auch einen ganz konkreten Anlass, dass wir nämlich über Partner aus einem Museumsnetzwerk erfuhren, wie mit der Übernahme der Trump-Administration es in den USA zu Mittelkürzungen und zu Projektabbrüchen und eben auch zu vielen, vielen Entlassungen kam. Und da haben wir gesagt, wir wollen hier ein Zeichen der Solidarität setzen und aus dieser Motivation ist die Reihe entstanden.
Jetzt ist ja heute dieser erste Abend gerade vorbei und da ging es auch um die USA und auch um Erinnerungskultur. Also da sind wir wahrscheinlich ganz nah dran an dieser Museumsgeschichte auch.
Richtig. Wir hatten zwei Museumsexperten zu Gast. Einmal Edward Tappern aus den USA. Er ist der Leiter des Angel Island Immigration Museums bei San Francisco. Und er hat sich unterhalten mit Pavel Machcevich, der wiederum einen jahrelangen Kampf gegen politische Einflussnahme bei der Gründung des Museums des Zweiten Weltkriegs in Polen ausgefochten hat.
Ja, da haben wir auch hier bei Fazit schon öfter drüber berichtet, wie eben politische Einflussnahme bewirkt, dass Geschichtsklitterung passiert. Wie haben diese beiden Menschen denn heute Abend in dieser Gesprächsreihe miteinander gesprochen? Wo waren sie sich einig und wo sind Entwicklungen vielleicht auch unterschiedlich?
Also, ich glaube, unterschiedlich ist, dass es im Falle des Museums des Zweiten Weltkriegs wirklich ein ganz gezielter Angriff gegen das Museum, auch gegen die Person von Herrn Machcevich war, während Edward Tappern bezeugte eben, dass das eigentlich ein genereller Kahlschlag gegen die Kultur ist. Man muss dazu wissen, dass das Museum des Zweiten Weltkriegs ein staatliches Museum ist, also auch in viel größerer Abhängigkeit zur jeweiligen Regierung gerade steht, während das Island Immigration Museum eine private Einrichtung ist, die also nicht wie die Museen beispielsweise der National Mall in den USA überprüft werden. Also Tappern leidet unter Entzug von Geldmitteln. Er macht sich Sorgen um seine Community. Also für viele Migrantinnen und Migranten wiederholt sich da gerade eine Geschichte, die auf Angel Island schon sehr schmerzhaft stattgefunden hat. Beide berichten aber auch von Vorfällen von Gewalt gegen Museen in den Ländern.
Also doch auch ein düsteres Bild, das da vielleicht heute Abend gezeichnet wurde. Dabei geht es ja um die Kraft der Kreativität. So haben Sie es zumindest formuliert für diese Gesprächsreihe. Was können die Akteure denn in solchen Situationen tun? Also kann man da auch irgendwie nach vorne schauen oder ist man einfach ausgeliefert?
Einfach ausgeliefert nicht, also in keinem Fall. Das, was Machcevich erlebt hat, ist schon irgendwie auch eine Erfolgsgeschichte, denn ihm ist es ja gelungen, gegen diese erheblichen Widerstände tatsächlich das Museum so zu eröffnen, wie er es konzipiert hatte mit seinem Team. Und er hatte auch Erfolg damit, einmal indem er sich juristisch gewehrt hat und zum anderen, indem er die Öffentlichkeit motivieren konnte, die Öffentlichkeit mobilisieren konnte. Und das ist etwas, was Tappern eben auch versucht zu tun, dass er diese Geschichte von Angel Island, die eine dunkle, düstere Geschichte ist, dass er sie weitererzählt, dass er die Community, die das Museum unterstützt, stärkt mit weiteren Projekten.
Erwarten Sie das denn auch für die weiteren Veranstaltungen? Es sind ja bis Weihnachten, glaube ich, noch 2 Gesprächsabende geplant.
Genau. Das eine ist ja eine Doppellesung. Dimitri Kapitelmann und Jewgeni Breger sind bei uns zu Gast. Beides Autoren, die in der Ukraine geboren sind. Beide schreiben auf Deutsch. Der eine Prosa, der andere Lyrik. Und bei beiden geht es um den Ukraine-Krieg in ihren neuen Werken und wie sich dieser in die privatesten Lebensbereiche bis in die Sprache einnistet. Nun empfand ich tatsächlich bei der Lektüre von Breger auch das Buch manchmal tröstlich. Also es geht auch um eine Verarbeitung dieser Krise. Und Kapitelmann hat durchaus auch unterhaltsame, humorvolle Noten. Ja? Also es ist nicht alles ganz, ganz schrecklich. Und dann haben wir noch eine Lesung aus einem Roman, der jetzt eine ganz andere Krise verarbeitet, nämlich er wurde 1933 verfasst, Zwei im anderen Land heißt es. Und hier geht es um ein junges jüdisches Paar, das einen sicheren Ort für seine Familie sucht und beschließt, auf den Mond auszuwandern. Das Ganze ist also in so eine Abenteuergeschichte eingebettet. Und der Autor ist tatsächlich ein Berliner Rabbiner gewesen, Martin Salominski, der, das ist jetzt überhaupt nicht mutmachend, Jahre später dann eben in Auschwitz ermordet wurde. Aber dieser Roman ist eine großartige Fantasie und zeugt eigentlich auch von dieser Kraft der Fantasie.
Frau Zimmermann, USA, Polen, Ukraine, Nazi-Deutschland, wie steht es denn um die gegenwärtige Situation in Deutschland? Also haben Sie die auch auf Ihrer Liste oder sind wir da im internationalen und auch im historischen Vergleich dann vielleicht ja momentan noch ganz gut aufgestellt?
Also ich glaube schon, wir können jetzt hier als Museum keine politische Einflussnahme, keinen politischen Druck feststellen. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich auch Sorgen darum, was passiert, wenn in einer nächsten Wahl rechtspopulistische Parteien in Entscheidungspositionen kommen. Wir hier im Auswandererhaus stellen natürlich auch fest, dass es bestimmte Reizthemen gibt und dazu gehört nun mal Migration, von der wir erzählen, die nur noch schwarz-weiß verhandelt werden können. Und ich glaube, das ist einfach unser Auftrag und auch unsere Chance, dem etwas entgegenzusetzen, ein Bild der Zwischentöne entgegenzusetzen, ein differenziertes Bild entgegenzusetzen. Und da fühlen wir uns Edward Tappern vom Angel Island Museum tatsächlich sehr nahe, der sagte, "We keep telling about Angel Island." Und ich glaube, das ist das Fazit, ja, weitermachen, weitererzählen, weiter öffentlich machen.
Judith Zimmermann hat die Gesprächsreihe Shifting Grounds im Deutschen Auswandererhaus Bremen konzipiert. Heute Abend war die erste Veranstaltung und sind noch weitere geplant. Frau Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Gregor Sander.
Im Berliner Tagesspiegel kommentiert Sandra Luzina das Ende der Arbeit der Choreografin Constanza Markras an der Berliner Volksbühne. Der designierte Intendant Matthias Lilienthal wird neben der zum Superstar avancierten Florentina Holzinger die portugiesische Choreografin Marlene Monteiro Freitas in sein Leitungsteam holen. Es wird also weiterhin viel Tanz an der Volksbühne geben, aber ohne Markras. Die gebürtige Argentinierin habe die Berliner Tanzszene seit 1995 ähnlich geprägt wie Sascha Walz, schreibt die Tagesspiegel-Autorin und fügt bedauernd hinzu, ohne die Anbindung an die Volksbühne hat Markras keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit in Berlin zu zeigen. Vielleicht, weil das reale Leben manchmal so hart und bösartig ist, plädiert Carina Lübke in der Tageszeitung Die Welt dafür, den eigenen Freundeskreis auszuweiten. Schauspieler, Musiker, Künstler, Schriftsteller, deren Werke sie zu Seelenverwandten machten und in einsamen Nächten Trost geben an dunklen Orten, wo andere einen nicht mehr erreichen. Auch wenn diese Berühmtheiten nie wissen werden, dass man diese Welt mit ihnen teilt, ist man in einer Beziehung mit ihnen. Sich solche einseitigen Freunde in der Welt der Kunst zu suchen, habe auch ganz praktische Vorteile. Hurt, von Johnny Cash gesungen in Dauerschleife, half mir etwa, meinen Schmerz über den Tod meines Vaters irgendwann zuzulassen und mich schrittweise hindurchzufühlen. Aber was, wenn die real imaginierten Promi-Freunde irgendwo im fernen Hollywood plötzlich sterben? Carina Lübke sucht bei dieser Frage den Rat der Wissenschaft. Die Forscherin Wendy Lichtenthal von der University of Miami wies nach, dass die parasoziale Trauer an die Trauer um Familienangehörige heranreichen kann, da der Verstorbene prominente Hoffnungen für unsere Zukunft und wichtige Aspekte unserer Sicht auf die Welt verkörperte. Nach dem Tod von Diane Keaton und Robert Redford fühlt sich die Weltautorin nun allerdings in großer Panik, was ihren Promi-Künstler-Freundeskreis betrifft. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn Madonna eines Tages sterben wird. Einmal stand es ja schon auf der Kippe. Oder Sarah Jessica Parker oder eine andere der ikonischen Sex and the City Girls. Oder, schrecklicher Gedanke, Meryl Streep. Dann würde sogar der Teufel nicht Prada, sondern Trauer tragen. Einer, der nun schon seit 101 Jahr tot ist, die Deutschen und die ganze Welt aber auf gar keinen Fall kalt lässt, ist Franz Kafka. Diese Woche kommt mit Franz K. schon wieder ein Biopic in die Kinos. Es ist das große Verdienst von Agnieszka Holland, die eine der wichtigsten europäischen Filmemacherinnen ist, dass sie Kafka bei all seiner Seltsamkeit als modernen Menschen verständlich macht. Dass sie seine Wunderlichkeit zeigt, ohne sie absurd zu finden, stellt Kathleen Hildebrand in der Süddeutschen Zeitung zufrieden fest und bringt dafür folgendes Beispiel. Ein weiterer Clou dieses hochoriginellen Films: er blendet die Gegenwart in Kafkas Zeit hinein. Die Bordellbeobachter sind Museumsbesucher im heutigen Prag, die sich über den berühmten Schriftsteller informieren wollen und vor meterhohen Bücherhaufen stehen. Es ist allerdings genau diese Szene, die im Tagesspiegel für Jens Hinrichsen das Fass zum Überlaufen bringt. Dann sind da noch die Sprünge in die Jetztzeit, die den Film komplett aus den Angeln heben. In seiner Prager Wohnung fühlt sich Franz von Touristen beobachtet, die fast 100 Jahre später durch Gucklöcher in seinen Zimmernachbau im Prager Franz-Kafka-Museum spähen. In einem Restaurant wird der Kafka-Burger serviert. Die Botschaft ist klar. Kafka wird an die Konsumkultur verraten. Doch die Kritik verfängt nicht, wo Franz K. doch selbst zum Infotainment neigt. So bleibt uns hier am Ende nur der Rat, sich am besten selbst ein Bild im Kino vom Film Franz K. zu machen oder vielleicht noch besser, den guten alten Kafka mal wieder aus dem Bücherregal zu nehmen und einfach zu lesen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.